Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Die goldenen Blogger zeichnen seit 2007 herausragende Blogs und Beiträge aus. Auch 2024 noch, obwohl es kaum noch klassische Blogs gibt. Wie das möglich ist und wo sich der Geist des Bloggens bewahrt hat, darüber spreche ich heute mit einer der Initiatorinnen, Franziska Blum. Und in der Medienkritik geht es um das Hörspiel Heartland nach dem Bestseller von Benedikt Wells. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass Sie zuhören. Franziska Blum, hallo.
Hallo Alexander.
Du bist Gründungsmitglied der Goldenen Blogger und für alle, die diesen Preis nicht kennen, den gibt es seit 17 Jahren. Wie ist der eigentlich entstanden?
Oh je, der ist eigentlich entstanden aus so einer ironischen Runde. Wir haben damals, also Thomas Knüber, Daniel Fiene und ich haben damals irgendwie zusammen, ich glaube, Germany's Next Topmodel auf der Couch bei mir im Wohnzimmer gesehen und haben gedacht, so, boah, so eine Castingshow und irgendwie wäre es nicht irgendwie auch cool, wenn man mal Blogs auszeichnen würde. Und das haben wir dann flugs gemacht. Wir haben dann gesagt, komm, nächste Woche treffen wir uns, haben ein Bügelbrett, also mein damaliges Bügelbrett, aufgestellt, haben da eine Webcam drauf platziert und haben halt einfach mal gesagt, komm, wir streamen jetzt einfach eine Preisverleihung, nennen wir Goldene Blogger. Und ja, dann haben wir einfach Leute angerufen und ausgezeichnet und mit denen ein bisschen gequatscht und haben halt so einen schönen Abend miteinander verbracht und haben dann aber gedacht, so, ach ja, eigentlich könnte man das ja nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Und dann sind wir irgendwann, ich glaube, so nach so 3-4 Mal sind wir umgezogen in einen kleinen Laden hier in Düsseldorf auf der Ackerstraße. Das ist so ein Secondhand-Laden. Die Frau eines Freundes sozusagen hat uns den zur Verfügung gestellt. Und dann hatten wir das erste Mal auch Publikum bei der Verleihung der Goldenen Blogger. Wir haben damals dann auch so ein bisschen aufgerufen schon, Leute zu nominieren. Und dann hat sich das über die Jahre immer weiter professionalisiert. Wir sind dann irgendwann nach Berlin gegangen, haben da dann damals bei Telefonica E-Plus, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Laden hieß, dann wirklich auch noch mehr Publikum gehabt und konnten so von Jahr zu Jahr so ein bisschen größer wachsen. Und ja, mit der Aufmerksamkeit, die der Preis dann auch bekommen hat, ja, sind wir dann irgendwie auch ein bisschen professioneller geworden. Und ja, jetzt verleihen wir das Ding zum 17. Mal und freuen uns jetzt schon ziemlich drauf.
Ja, das passt ja alles ganz gut damals auch in die Zeit, denn damals waren Blogs ja auch so ein bisschen das Medium der Stunde und auch der Zukunft, auch wenn es in Deutschland ja nie, würde ich sagen, diesen großen kommerziellen Hype gab, wie in den USA, dass große Verlage dann auch die Blogs alle so aufgekauft haben, war das ja das Besondere, dass man damals halt jeder plötzlich so sein eigenes Medium werden wollte. Und dann kamen die sozialen Netzwerke und die Plattformen und haben dadurch die Blogs auch wieder so ein Stück weit abgelöst und in was anderes überführt. Würdest du diesem Narrativ so im Nachhinein zustimmen oder siehst du das ein bisschen anders?
Ich glaube, so grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Ich sehe es aber durchaus ein bisschen anders. Also zum einen, wenn man mal überlegt, was für Blogs damals entstanden sind, die es ja jetzt auch noch gibt und die sich natürlich auch weiterentwickelt haben, ne? Und wie groß die teilweise geworden sind. Also ich gucke da beispielsweise auf netzpolitik.org von Markus Beckedahl und seinem Team, ne? Also das ist ja wirklich auch als ganz klassisches Blog gestartet und hat sich ja mittlerweile wirklich zu einem sehr tollen, unabhängigen Medium und einer Stimme im netzpolitischen Journalismus entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob das ohne dieses Blog-Ding, sage ich jetzt mal so, möglich gewesen wäre, unter einer großen Medienmarke oder ähnliches, ne? Oder wenn wir uns auch angucken, ne, über Medien, ist ja auch aus einem Blog letztendlich entstanden. Also es gibt ja durchaus ja viele unabhängige Medien, die da entstanden sind. Klar, es hat nicht so dieses Aufkaufen gegeben. Andererseits sind das natürlich auch Journalisten, die mittlerweile auch, oder sind viele Journalisten, die halt damals Blogger waren, eben auch schreiben jetzt für andere Medien, haben da Kolumnen und so weiter. Das heißt also, es hat dann durchaus eine Vermischung gegeben, aber eine andere Entwicklung vielleicht als in den USA. Da gebe ich dir sicherlich recht. Und wenn man sich anschaut, wie wir in den vergangenen Jahren und auch jetzt ja immer noch Medien füllen, klar, zum einen waren es erst diese klassischen Webseiten-Blogs, dann haben wir Social Media genutzt, das heißt also, Leute sind auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und so weiter gegangen, haben aber letztendlich diese Plattform genauso genutzt, wie man letztendlich ja Blogs oder wofür Blogs ja sehr gut waren, ne? Also so dieses Kommunikation, also senden, aber auch empfangen, Diskussionen entspinnen sich, Themen entwickeln sich weiter. All das ist ja etwas, was sich natürlich dann auf Social Media verlagert hat, aber was wir jetzt beispielsweise ja auch wieder sehen, wenn wir gucken, die großen Newsletter-Plattformen, Steady oder Substack und Co., das ist ja auch nichts anderes, oder es ist auch häufig auch nichts anderes als Blogs, nur dass das vielleicht das Kommunizieren, also das Antworten halt ein bisschen eingeschränkter läuft. Aber am Ende des Tages ist es genau das, was damals Blog ja auch groß gemacht hat oder so attraktiv gemacht hat, das Senden, das Weiterentwickeln von Themen, das Berichten oder das Dranbleiben an einem bestimmten Thema in einer sehr, sehr großen Tiefe, all das erleben wir auch jetzt immer noch auf Social Media.
Genau das würde ich jetzt auch gerne mit dir noch mal so ein kleines bisschen weiter beleuchten, denn ihr habt ja auch schon 2008 zum ersten Mal den Blogger ohne Blog ausgezeichnet. ich weiß, dass das natürlich nicht so hundertprozentig ernst gemeint ist, aber das heißt ja schon, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, in euren Köpfen, also bei euch dreien, gibt es ja anscheinend irgend so ein Bild davon, was Bloggen ausmacht und dass es nicht unbedingt ein bestimmtes Medium braucht, um trotzdem irgendwie ein Blogger zu sein.
Endlich hat uns mal jemand verstanden. Nein, total. Also genau, wir haben wirklich sehr, sehr früh dieses Thema Blogger ohne Blog ja auch mit in den Kategorien gehabt, weil wir finden, dass so der, also ein Blogger ist jemand oder eine Bloggerin, ne, ist jemand, der oder die ein Thema hat und dieses Thema in einer Tiefe, vielleicht sogar auch in einer Lautstärke, aber in einer Vehemenz sozusagen verteidigt und ausbreitet. Und dafür sind natürlich Blogs oder eben dann später Social-Media-Kanäle und so weiter total hilfreich. Aber wenn wir gucken, was beispielsweise bei Markus Lanz teilweise passiert, sind das ja teilweise auch, also ist das ja genau das, sind das ja genau diese Mechanismen, die auch in Blogs so beliebt waren oder in Blogs so groß gemacht haben am Ende des Tages auch. Dieses Einstehen für ein Thema, dieses vielleicht auch manchmal polemische, ne, für ein Thema einstehen und verteidigen und aber auf der anderen Seite auch in einer Tiefe drin sein, was eben, ja, gerade wenn man jetzt mal in die Zeit zurückgeht, 2007, 2008 eben vor allem im Blogs sehr, sehr gut ging. So, und deswegen haben wir damals eben diese Kategorie auch mit ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, ja, es braucht nicht unbedingt einen Blog dafür, um für ein Thema einzustehen, um ein Thema lautstark zu vertreten. Dafür kann man eben auch andere Medien und Kanäle nutzen. Und deswegen, ja, haben wir damals gesagt, komm, lass uns mal auch so eine Kategorie mit reinpacken. Mittlerweile haben wir uns, glaube ich, von der verabschiedet, aber ich glaube auch erst in den letzten Jahren.
Vieles davon würde man ja heute wahrscheinlich auch unter so einem Begriff wie Influencer dann wieder zusammenfassen. Aber da muss man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen abgrenzen, oder? Also sind alle Influencer Blogger? Was würdest du sagen?
Ach, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von diesen Kategorisierungen. Was ist jetzt ein Blogger? Was ist ein Influencer? Was ist ein Content Creator? Und so weiter und so fort. Am Ende, ist es mir egal, ne? So, wie der genaue Begriff lautet. Am Ende geht es darum, wie ich es gerade gesagt habe, ein Thema auf unterschiedlichsten Kanälen darstellen, in die Kommunikation gehen, es sozusagen auch nicht nur als Sendemedium verstehen, sondern halt wirklich eben auch als Medium verstehen, wo Kommunikation, also auch Rückkanal sozusagen stattfinden kann oder stattfindet. Und darum geht es uns eigentlich. Und natürlich kann man sagen, ne, bestimmte Influencer sind auch, oder Influencer sind auch Blogger, Blogger sind auch Influencer, vielleicht auch das. Aber am Ende geht es uns darum, eben ein Thema mit Leidenschaft vertreten.
Also ich will auch gar nicht ewig jetzt auf dieser Kategorie rumreiten, aber man sieht es natürlich schon auch dieses Jahr, sind bei euren Nominierten für den Blogger des Jahres oder Bloggerin des Jahres gar keine klassischen Blogger mehr dabei, sondern Robert Habeck, der jetzt, glaube ich, vor allen Dingen aufgefallen ist eben durch seine Instagram-Nachrichten, die er in die Kamera spricht. Nils Minkmar, der Journalist ist und einen Newsletter hat. Und Tupoka Ogette, die Autorin und Rassismuskritikerin für ihren Instagram-Kanal. Wer sticht denn dieses Jahr für dich so heraus bei den Nominierten? Was habt ihr denn so gesehen, als ihr das Feld so gesichtet habt sozusagen?
Wer sticht heraus? Das ist total schwer zu beantworten, weil wir in diesem Jahr noch nie so viele Vorschläge bekommen haben von draußen wie in diesem Jahr. Mehr als 5000 Vorschläge sind in diesem Jahr eingegangen. Wir machen das ja immer so, dass wir so eine Nominierungsphase haben, ne? Jeder kann vorschlagen, jeder kann seine Meinung zu unterschiedlichsten Kategorien bringen und sagen, wer ihn in diesem Jahr begeistert hat. Und deswegen fällt es echt schwer, jetzt zu sagen, so wer ist herausgestochen. Also mich hat in diesem Jahr ehrlich gesagt diese krasse Vielfalt wieder beeindruckt, aber wobei ich das jedes Jahr sage, ehrlich gesagt, weil es einfach immer so viele unterschiedliche Sachen sind und so viele unterschiedliche Sachen, die ich dann selber auch noch nicht wahrgenommen habe, was auch spannend ist. Ne? Also das heißt, es ist immer wieder ein, ach krass, das gibt's auch. Oder ach krass, es beschäftigt sich auch immer mit Hubschraubern, ne? So in einer Tiefe, die man irgendwie noch nie so erlebt hat. Oder ach krass, es gibt auch Busfahrer, die auf Instagram über ihr Leben und über ihre Arbeit berichten. Spannend. Also all das findet halt irgendwie statt. Und das ist halt das, was mich ehrlich gesagt immer am meisten beeindruckt. Was ich in diesem Jahr sehr, sehr spannend fand, war, wie viele Menschen und auch wie viele Unternehmen mittlerweile begriffen haben oder vielleicht auch aus der Not heraus irgendwie eine Strategie entwickelt haben, wie sie das, was sie in ihrem Beruf tun, das, was ihr Unternehmen macht, nach außen darstellen. Also wir haben das in so eine Kategorie zusammengefasst, Berufsbotschafter, Berufsbotschafterin. Das heißt also, es gibt wahnsinnig viele Dachdecker, Elektriker, die alle auf der Suche nach Nachwuchs sind, ne? Und deswegen überlegen, lass uns da hingehen, wo die Menschen sind, wo die gerade die jungen Menschen sind, und lass uns gucken, ob wir Social Media, Instagram und Co. dafür nutzen können, neue Mitarbeiter und neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Das fand ich ehrlich gesagt total spannend. Also es war wirklich, also gerade so Elektriker waren dieses Jahr extrem viele dabei, auch wenn es jetzt keiner auf die Nominierungsliste geschafft hat. Aber eben auch Biobauern, Bestattungsunternehmen oder Einrichtungen im karitativen Bereich. Also das war eine Sache, die ich besonders spannend fand. Und eine andere Sache, die ich vielleicht herausgreifen würde, ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das mittlerweile eben auch auf so viele verschiedene Arten kommuniziert wird. Also ob als Podcast, ob eben auf Instagram, ob auch in einem ganz klassischen Blog. Da habe ich in diesem Jahr echt viel gesehen, was mich auch wirklich beeindruckt hat.
Was ist denn inzwischen euer Auftrag mit diesem Preis? Wie seht ihr das denn eigentlich? Geht es euch um einen Qualitätsdiskurs oder geht es immer noch vor allem um Unterhaltung?
Was für ein Auftrag? Boah, haben wir einen Auftrag? Ja, wir haben einen Auftrag, finde ich. Beziehungsweise das, was wir uns immer wieder sagen, ist, wir wollen Menschen Aufmerksamkeit geben, die vielleicht, also die es verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie sich für ein Thema einsetzen, weil sie Dinge besonders toll machen, mit besonders viel Leidenschaft machen und deswegen halt mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Natürlich, wenn man sich die Liste anguckt, ne, dann sind da natürlich auch Leute dabei, die schon jetzt viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist uns auch deutlich klar. Aber andererseits ist es ja etwas von, wenn wir am Ende dann gucken, okay, wer schafft es auf diese Liste? Das machen wir ja nicht nur alleine, sondern das machen wir ja auch in Rücksprache mit der Akademie, also den ehemaligen Gewinnern aus den letzten 17 Jahren, dann geht es uns natürlich irgendwie auch um die Mischung. Ne? Also wie kann eine Liste entstehen, die einerseits vielleicht auffällt, weil da Namen vielleicht auch dabei sind, die besonders toll sind, die aber auch vielleicht ein bisschen bekannter sind, aber eben auch Namen dabei sind, die eben bisher völlig unbekannt sind, aber eben diese Aufmerksamkeit verdient haben. Das ist eigentlich das, was wir uns jedes Mal überlegen. Und dann wollen wir natürlich auch Themen oder versuchen wir auch Themen zu setzen, die in dem Jahr besonders relevant sind. Deswegen gibt es halt in diesem Jahr auch Kategorien wie das Thema Berufsbotschafter, was ich gerade gesagt habe, weil das halt aus unserer Sicht groß ist auf Social Media. Deswegen gibt es halt sowas wie den grünen Blogger, wo wir sagen, wir wollen Projekte auszeichnen, die sich für das Thema Klimaschutz einsetzen. Aber wir wollen auch das Thema gesellschaftliches Engagement ist uns halt wichtig. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder dabei gehabt. Also Leute, die sich halt wirklich für die Gemeinschaft einsetzen. Das ist uns wichtig und natürlich wollen wir trotzdem auch unterhalten, weil das Internet ist eben auch Unterhaltung, Social Media ist Unterhaltung, Blogs sind Unterhaltung. Das heißt also, wir versuchen da eigentlich immer eine ganz gute Mischung hinzubekommen.
Und das heißt, die Kategorien speisen sich auch so ein bisschen aus dem, was euch vorgeschlagen wird, wo ihr dann Trends erkennen könnt.
Genau, also ich meine, 5000 Vorschläge waren in diesem Jahr wirklich eine sehr gute Grundgesamtheit. Und da werden natürlich Sachen auch mehrfach vorgeschlagen, ne? Und all das, was da sozusagen jetzt auf der Liste steht, rekrutiert sich aus diesen Vorschlägen.
Weil es ja auch so eine bunte Mischung ist, ne? Also teilweise Absolut. Sind es dann Medien, so wie Podcast und dann eben teilweise solche, wo es eher um Personen geht oder um einzelne Projekte von einzelnen Personen halt.
Absolut, ja. Naja, und deswegen, also wir machen uns vorher mal schon Gedanken, was könnten halt irgendwie gute Kategorien sein, die das Jahr gut zusammenfassen, aber dann entstehen halt auch immer wieder neue Kategorien, also wie jetzt dieses Jahr beispielsweise, ist uns aufgefallen, dass es echt viele Sachen gab, die so in diesen Bereich Mode, Lifestyle gepasst haben. Und dann haben wir gesagt, komm, das sind so viele coole Sachen, das passt eigentlich sonst nirgendwo richtig rein. Lass uns gucken, dass wir daraus halt eine eigene Kategorie machen. Und dann ist halt daraus die Mode-Lifestyle-Kategorie entstanden, wo halt irgendwie alles mit dabei ist.
Wenn ihr jetzt jemanden ausgezeichnet habt, habt ihr auch das Gefühl, dass das dann vielleicht ein Vorbild sein könnte für andere und dass ihr euch quasi für die nächsten Jahre selber speist damit?
Ehrlich gesagt, jetzt wo du es ansprichst, ja. Wir hatten vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, haben wir das erste Mal das Thema Berufsbotschafter mit in die Liste gepackt. Da gab es noch nicht so viele Beispiele, aber wir fanden das Thema halt irgendwie sehr wichtig und relevant. Und da hat damals die Dachdeckerin Chiara, die auf Instagram relativ und auf TikTok relativ groß ist, gewonnen. Und man hat dann in den Jahren danach gesehen, dass es halt wirklich relativ viele aus den handwerklichen Berufen und immer mehr geworden sind. Also Unternehmen, wie auch immer, ne, oder halt eben auch Auszubildende das Thema aufgegriffen haben und dort verstärkt unterwegs gewesen sind. Also ja, vielleicht ist es so. Ich will jetzt uns da jetzt auch nicht überhöhen, sondern vielleicht ist einfach das, was, also schaffen wir es immer ganz gut, das, was im Netz gerade so los ist, eben auch abzubilden.
Aber es scheint, als wäre der Geist des Bloggens auf jeden Fall gut und lebendig und ihr könnt das noch viele Jahre machen?
Ja, ich sehe jetzt nicht, dass das abnehmend ist. Ne? Natürlich verändern sich die Kanäle immer wieder. Ne? Also wenn wir überlegen, wir hatten lange ja auch eine Twitter-Kategorie dabei, die jetzt weggefallen ist. Oder wir haben jetzt seit ein paar Jahren auch das Thema Podcast mit dabei, das Thema Newsletter immer mal wieder mit dabei gehabt. Also ich glaube, dass das öffentliche und freie Publizieren und ne, Blogs haben ja sozusagen auch diese Eintrittsbarriere in, wer kann eigentlich oder wer hat eigentlich eine Stimme im Netz, hat diese Eintrittsbarriere ja auch extrem gesenkt. Das hat Social Media natürlich dann nochmal mehr befeuert. Jeder kann etwas sagen und jeder kann seine Stimme erheben, was einerseits man natürlich positiv sagen kann. Das hat natürlich auch negative Seiten, was wir auch erleben dieser Tage. Aber ich würde schon sagen, dass ich an diesem Mechanismus und auch wenn man jetzt sieht, wie sich gerade die Social Media Plattformen wie TikTok und Co. Verändern und sich ja auch hin zu TikTok entwickeln, ne? Also Instagram wird TikTokiger, jetzt plant sogar LinkedIn Hochkant-Videos. Also wir sehen da ja ganz viele Trends, die aber jetzt nicht zeigen, dass es den Leuten schwerer gemacht wird, seine Stimme zu erheben bzw. Zu publizieren. Klar, dafür braucht man mittlerweile andere Skills, aber am Ende des Tages ist es so, dass das Bloggen oder dieser Mechanismus des Selbstpublizierens und Inhalte zur Verfügung zu stellen, die dann eben kommentiert, gesehen, geshared, geliked und was auch immer damit gemacht werden kann, das geht, glaube ich, so schnell nicht weg.
Und was können die Nominierten und Preisträger an eurer Preisverleihungsgala am 29. April erwarten?
Einen schönen Abend gemeinsam mit Menschen, die alle das Gleiche oder alle Ähnliches tun. Wir haben in diesem Jahr die Nominierten auch schon am Sonntag wieder nach Düsseldorf eingeladen, sodass man sich am Abend kennenlernen kann und dann auch den Tag miteinander verbringen kann. Es haben sich total viele angemeldet, was uns total freut. Und dann werden wir am Abend gemeinsam nach Neuss fahren, um dort eben dann die Preise zu verleihen. Man hat viele Möglichkeiten, sich auszutauschen, zu netzwerken. Und wer weiß, was dann daraus entsteht. Im letzten Jahr war es besonders toll, das haben wir das erste Mal so gemacht, dass wir 2 Tage lang hier in Düsseldorf waren. Und danach sind so viele coole, neue, kreative Kooperationen auch unter den Bloggern entstanden, was wir total abgefeiert haben, muss man da sagen. Und ich freue mich auf einen total schönen Abend mit vielen glücklichen, hoffentlich glücklichen Gesichtern. Und dann bin ich gespannt, was daraus entsteht und was zum einen die Nominierten und Preisträgerinnen daraus machen und zum anderen, was eben dann auch mit den Preisträgerinnen so passiert. Auch das sehen wir ja jedes Mal, dass danach coole neue Projekte starten, Bücher entstehen, Leute auf Tour gehen, weil sie halt eben dieses Mehr an Öffentlichkeit eben auch was draus machen können.
Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Franziska Blum.
Vielen Dank.
Mehr Infos und die gesamte Nominiertenliste finden Sie unter goldene-blogger.de. Auch für die Preisverleihung gibt es noch Tickets. Und damit kommen wir zur Medienkritik. 1985 war Benedikt Wells 1 Jahr alt und lebte in Bayern. Das hat ihn nicht daran gehindert, seinen Roman Heartland in genau diesem Jahr und in einer Provinzstadt in Missouri spielen zu lassen. Es müssen ja nicht alle Coming-of-Age-Romane autobiografisch sein. Leonard Koppelmann war 1985 tatsächlich 15. Und vielleicht machte ihn das zum idealen Autor und Regisseur der Hörspielfassung von Heartland. Auch wenn er seine Jugend auch nicht in den US-Südstaaten verbracht hat. In seinem Grußwort zur Hörspieladaption sagt Benedikt Wells:
Beim Schreiben ist mir aufgefallen, als Jugendlicher haben mir oft die Worte für meine wirklichen Gefühle gefehlt. Bei Heartland habe ich versucht, als Erwachsener zu dieser Zeit zurückzukehren und diese Worte zu finden. Also ich wollte quasi Sam, dem jungen Protagonisten, die Stimme geben, die ich damals selbst nicht hatte.
Wells hat Sam nicht nur eine Stimme gegeben, sondern auch genau das Setting, in das sich vielleicht manche Jugendliche oder auch Erwachsene für ihr eigenes Coming of Age hineinträumen würden. Insbesondere, wenn sie mit Filmen von John Hughes und Robert Zemeckis aufgewachsen sind. Die große Weite der USA und die Langeweile der Kleinstadt, aber auch die daraus entstehende Freiheit. Die perfekte Umgebung, um einen magischen Sommer zu erleben.
In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das alles ist jetzt schon mehr als ein Jahr her. Aber für mich wird es immer dieser Sommer bleiben. Der Anfang der Sommerferien fühlte sich hingegen noch an, als stünde ich vor einem riesigen Berg an Langeweile. Während ich den Garten besserte, starrte ich auf die Felder in der Ferne. Die Luft stand still, und je länger ich auf diese idyllische Landschaft blickte, desto unschärfer wurde sie an den Rändern, bis ich dahinter plötzlich wieder die Angst spürte, die ich so gut aus meiner Kindheit kannte. Gleich kippt der Moment und etwas Schlimmes geschieht.
Samuel, kommst du mal bitte?
Koppelmann hat den komplizenhaften Meta-Aspekt von Heartland in seiner Adaption aufgegriffen. Der Untertitel des Hörspiels lautet 49 Geheimnisse vom Erwachsenwerden. Sam ist gleichzeitig Ich-Erzähler und Hauptfigur. Und während der erzählende Sam selbst klingt, als würde er den Hörenden mit seiner Geschichte ein Geheimnis anvertrauen, ist der erlebende Sam oft überfordert und deutlich kleinlauter. Das Wechselspiel haben Koppelmann und Maximilian Brauer, der Sam spricht, gemeinsam gut herausgearbeitet. Es erlaubt der Adaption, ihren literarischen Charakter zu behalten und dennoch szenisch weit genug zu erscheinen. Und in einem besonders typischen Teenager-Gespräch wird sie auch noch augenzwinkernd kommentiert.
Alle spielen nur eine Rolle.
Aber das macht man doch sowieso. Und zwar auch vor sich selbst.
Gibt es dann letztlich gar kein richtiges Ich? Ich meine, wenn man auch vor sich selbst nur eine Rolle spielt?
Also, ich weiß ja bis jetzt nicht mal, was mein Ich ist. Sam, der hier am Tisch sitzt und gerade diese Worte spricht. Oder das unsichtbare Wesen in meinem Kopf, das Sam dabei beobachtet und alles innerlich kommentiert.
Um die Zeit einzufangen, hat Koppelmann außerdem ein Werkzeug zur Verfügung, das Wells gefehlt hat. Heartland, das Hörspiel, ist üppig ausgestattet mit Musik, die nicht nur kurz als Zeitgeistmarke angespielt wird, sondern teilweise minutenlang atmen darf. Auch die Folgen sind jeweils nach passenden Songs benannt, die ausführlich zu hören sind und die Geschichte fortschreiben. An ein Mixtape habe er beim Adaptieren gedacht, hat Koppelmann gesagt. Vermutlich haben viele Menschen als Teenager Gespräche geführt und Gefühle gefühlt, die denen von Sam ähneln. Das gibt Heartland seine emotionale Resonanz. Und diese Resonanz trägt, insbesondere wenn es später tatsächlich um den Tod von Sams Mutter geht. Sie funktioniert unabhängig vom konkreten Plot und den eher zweidimensionalen Nebenfiguren. Manche Geschichten passieren eben immer wieder. Egal, wann man geboren wurde. Heartland steht seit 24. März in der ARD Audiothek. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Wer uns folgen oder erwähnen will, findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, Facebook und Threads und mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso. Wenn Sie die nächste Episode nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast am besten jetzt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.